einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde!
Hallo,
Peter! Licht aus!
Spot on!
Spot on, yeah! Yeah.
Bienvenue à la haute volée. Bienvenue à la haute volée.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Haute Volée. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hier ist der Tacker-Mikrofon und heute geht's
wird's
los.
Richtig geil.
Heute wird's richtig geil. Heute kommen die Traumata ans Licht. Wir machen weiter mit unserer 70er-Jahre-Show. Sebastian, du hast ja gesagt, du hältst dich zurück. Dafür hast du uns deine ganzen Leitsordner per Post zukommen lassen, damit wir das hier übernehmen. Und um keine Zeit zu verlieren, weil es wirklich sau viel ist und weil mir brutal heiß ist, werfe ich die imaginäre Disco-Kugel rüber nach Holland. Grüß dich, Nico, wie geht's?
Ja, guten Morgen, guten Mittag und guten Abend natürlich aus dem angenehmen, kühlen Hilversum. Ja, hier sind die Unwetter schon durchgezogen. Tennisball, große Hagelkörner hat es gestern vom Himmel gefeuert. Es war ein Schauspiel, das sieht man echt nicht alle Tage. Aber ich sitze hier bei 28 Grad. Ich fröstel auch so ein bisschen. Ja, das ist schon irgendwie ungewohnt. Für alle, die es ja jetzt nach einer Woche schon wieder vergessen haben, es war natürlich die Hitzeglocke.
Ja.
Und die
nächst kommt ja vielleicht was unsere galaktische Ebene ein bisschen aufhebt. Ich habe mich, wenn die Jungs und Mädels bei 18 Grad jetzt im Wohnzimmer sitzen
und genau. Und das, die wurde ausgeglockt hier schon. Also ich bin topfit, ich bin bei bestem Fußballwetter sozusagen, bin ich hier bereit.
Aber apropos Tennisball, ja. Große Hagelkörner, du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn es nicht bewiesen werden kann, also wenn du nicht die Kamera draufgehalten hast, dann stimmt's nicht,
ja,
dann übertreibst du.
Dann stimmt's nicht, weil ich habe die Kamera nicht.
Ja, dann waren es nur kleine, so erbsengroße.
Richtig. Aber ich freue mich heute extrem natürlich auf unser Geburtsjahrzehnt und die Musik, der Soundtrack zu unseren Geburten quasi.
So ist es nämlich, ja, was unsere Eltern beim Vögeln gehört haben.
Genau, und freue mich auf diesen zweiten Teil. Was mich was mich vorhin extrem überrascht hat, war der Expresskurier. Ja, ich habe mich so ein bisschen, kennt ihr den Film Santa Claus mit Tim Allen? Habt ihr irgendwie, ja, wenn dann die Liste bei ihm ankommt und dann werden es ganz viele Kartons. Ich habe mich so ein bisschen so heute danach gefühlt, weil er hat gesagt, ich habe hier ein bisschen was für Sie und dann kam der mit so einer Palette an Ordnern da dran.
Absender Sebastian Schmidt.
Genau, und dann habe ich gedacht, ach, was ist denn das? Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Wir machen hier die zweite Hälfte unseres großartigen Disco-Jahrzehnts. Gut, jetzt habe ich schon ganz viel gelabert. Wir wollen nur nicht so viel labern, wollen viel mehr Musik zelebrieren. Deswegen nehme ich meinen Taktstock und schmeiße ihn rüber zum Sascha. Servus.
Ja, auch ich begrüße die Hörerschaft wieder mit einem moderaten Gute. Und wenn wir irgendwann an den Punkt kommen heute Abend, dass ich wie R2-D2 klinge, auch R2-D2 genannt von Canon.
R2-D2.
Auch von Canon R2-D2 genannt. Dann liegt es einfach daran, dass mir die Sicherungen durchgebrannt sind. Denn ihr müsst wissen, so geil repräsentativ so eine Penthouse-Wohnung mit Westen-Ostflügel an Silvester ist, wenn du Leute einlädst, so ekelhaft nachteilig ist es im Sommer. Weil ich habe hier 36 Grad, draußen sind es 35. Ist mir immer noch ein Rätsel, wie es hier drin wärmer sein kann als draußen. Ich habe extra hier in meinem Aufnahmezimmer im Westflügel schon seit 2 Stunden die Klimaanlage laufen. Musste jetzt ausmachen qua der Geräuschkulisse, weil ich meinen lieben Mitstreiter sonst nicht gehört hätte. Und das ist wirklich so eines der ersten Mal im Leben, dass mir ein Schweißtropfen in den Ellenbogen runterläuft. Ja.
Och, das ist ständig.
Wo der herkommt, könnt ihr euch jetzt vorstellen. Ja.
Ein normaler Montag.
Ja.
Das ist ein ganz normaler Oktober bei mir.
Damit übergebe ich den hoffentlich bald tennisballgroßen Eisblock, der hier vom Himmel kommt, an den Roger Federer, der Hotvolley. Sebastian, wie geht's dir?
Vielen Dank, es geht mir sehr gut. Heute ist ja das 91. von 104 Spielen, also der Spuk ist bald vorbei. Letzte Woche hat ja die Weltmeisterschaft angefangen. Das war aber nicht das Highlight, das Wochenhighlight. Und ich möchte es hier nicht missen. Für alle, die es verpasst haben, können es heute nachholen. Ich möchte natürlich unseren Geburtstagskindern, Nikolai und Tuck, ganz recht herzlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Und habe mich sehr gefreut auf diese ausgiebige, lange Party, die wir feierten, die mich heute erst hat erwachen lassen. Ja, alle Hörer und Hörerinnen, es ist noch nicht zu spät, um nachträglich zu gratulieren und Geschenke zu senden. Oder richtig, andersrum oder beides. Insofern, ich bin nicht nur gespannt, was heute passiert, sondern einfach auch, wie es wirkt. Ich bin heute im Prinzip der erste von den Vieren, der Zuhörer-Vibes hat und ich kann es kaum erwarten, weil ich fieber mit, ich trommel mit, ich spriele mit, ich schreie mit und ich bin einfach mal gespannt. Und schmeiß die Kugel, entweder die Eisgroßkugel, Hagelkugel, den Tennisball aus Wimbledon mit den Erdbeeren in Wimbledon oder den Fußball-WM-Ball von den verbliebenen Nationen, also jetzt die Kap Verde auf dem Weg ins Halbfinale, dann wieder zurück. Zurück zum, glaube ich, Nikolai, denke ich
mal. Zurück zu Lück.
Ja, gut, genau, zurück zu Lück und freue mich.
Ich nehme ja die Hörer gerne nochmal mit. Wir haben ja diese Sendung ganz bewusst auch letzte Woche entschieden. Ganz
von Anfang an geplant auch.
Von Anfang an geplant, dass das zwei Sendungen werden. Haben wir sie wohlweislich gesplittet. Zum einen natürlich, um dieses Thema gebührend auch zu feiern und zum anderen, weil uns die Zeit ein bisschen davon geholpert ist und deswegen haben wir uns heute gesagt, wir treffen uns ein bisschen früher, ja, damit man auch den Anstoß irgendwie noch mitbekommt und wir können jetzt heute richtig in die Vollen gehen. Ja, wir haben Platz 10 bis 6 das letzte Mal gemacht. Ich möchte es rekapitulieren für alle, die vielleicht die letzte Woche zu verschwitzt waren, um sich das nochmal im Gedächtnis zu halten. Auf Platz 10 war Grease.
You're the one that I want.
Nur die Wanne ist voll. Ja. Dann haben wir gelernt, dass Elton Johns Candle in the Wind eigentlich ja so gar nicht der große Hit war. Und dann wurde irgendwie wieder groß Marilyn Monroe und Prinzessin Diana und so. Das war unsere 9.
Bernie Taupin.
Taupin.
Genau, Bernie Taupin. Dann kamen die Steine aus der Wand, ja, von Pink Floyd.
Ich bin ja gespannt, ob du heute auch wieder so tolle Überleitungen
hast. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das macht mich jetzt aber sehr nervös. Auch. Also Another Brick in the Wall war auf Platz 8. Led Zeppelin.
With no balls.
Richtig. Stairway to Heaven dann auf der 7.
Haben wir gar nicht erzählt letzte Woche, dass das Lustige bei Wayne's World Party Time, no Stairway to Heaven. In diesem einen Gitarrenladen. Wenn er die Kardine wegzieht.
Genau. Und dann der Soundtrack des Sipsters, glaube ich. Go Your Own Way with Fleetwood Mac. Auf Platz 6. So, und dann mussten wir unterbrechen aufgrund der Unwetter und aufgrund der Hitze und aufgrund von allem anderen auch.
Tennisball, große Hagelkörner.
Und widmen uns jetzt, ja, es war tatsächlich um. Und widmen uns jetzt Platz 5, 4, 3, 2, 1. Hier geht's los. Die Hot Volley Hitparade.
Ich hoffe, dass du auch so ein Cover machst, jetzt mit euch dreien dann.
Ich habe schon was Geniales so zum Abschluss. Ja,
so die passen zum Sommer auch. Den Dieter Thomas Biel zum Beispiel. Ja. Das wäre gut. Aber ich habe die große Ehre, ja, Platz 5 anzumoderieren. Oh mein Gott, es geht ja schon gut los. Und natürlich habe ich mir da einige Gedanken gemacht, wie das Ganze losgeht. Ja. Also wir fangen einfach mit dem Song an und danach kommen dann bis 2 Minuten Hintergrundinformationen. Ja. Ja. Lass uns loslegen. Es sind die Bee Gees. Die Godfathers of Falsetto Singing. Wollt ihr so ein bisschen was zu Saturday Night Fever
erfahren? Nö, lass uns gleich weitermachen. Sascha, du bist der Nächste.
Bevor hier wieder gerantet wird, weil das war letztes Mal, ich habe mir das nochmal genau angehört, ja. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch. Auch das finde ich geil. Mhm. Ja, also ich meine, ich muss jetzt nicht sagen, dass die Höhe der Stimmlage, aber allein dieses Feeling und lass uns mal einen Song machen. Was machen wir? Wir machen okay, das machen wir. Ja, genau, das machen wir.
Weil wir schon geile wieder Idee. Bei dir unter der Dusche angekommen sind.
Ja, genau so machen wir es. Also das finde ich schon geil. Und ja, also diese ganze, wie nennt man das denn so, diese State of the Art?
Ja, absolut. Muss
schon geil. Ja, schon geil.
Ja. Aber was mir bei diesem Song natürlich aufgefallen ist, ist der zweite Soundtrack quasi in unseren Top 10. Einmal 10 Grease und jetzt natürlich Saturday Night Fever aus dem gleichnamigen Film mit dem John Drewalder.
Schon wieder der John.
Der aber hat die, ja, aber der John hat damals natürlich, also das war ja quasi der Elvis, haben wir ja auch schon gelernt, der Elvis von den 70ern, der 70er Musikfilme. Mhm.
Wobei man nie weiß, ob der John Travolta ist oder der Nicolas Cage.
Das stimmt, oder umgekehrt. Ach,
ist auch wieder so richtig. Woran denkt ihr eigentlich so, wenn man an Disco denkt? Bei mir kommt zuerst Kiss.
Ich denke an Disco Fox.
Oh, an Disco Fox.
Disco also, wenn Fox ich an und Disco R.E.M., das war denk, ein bisschen später.
Wenn ich an Disco der 70er denke, versuche es ganz schnell zu verdrängen. Es gelingt mir meistens auch schnell und schon ist es wieder weg.
Ich dachte, du kommst jetzt mit dem Flip aus Freigericht von Bonn.
Nee,
gut, also wenn man an Disco denkt, dann denkt man natürlich sofort an glitzernde Hemden, an Schlaghosen, an Disco-Kugeln, an weiße Anzüge und natürlich...
Große Sonnenbrillen, Sebastian.
Große Sonnenbrillen, die Riesenkoteletten, ja, von den Männern, manchmal auch von den Frauen wahrscheinlich. Es kann, ist aber unrum. So, unrum vielleicht sogar, ja. Denn dadurch wirkt Disco natürlich auch ein bisschen oberflächlich ab und zu und wird so ein bisschen belächelt. Aber der Ursprung war natürlich was ganz anderes und dieser Song, dieser Film hat Disco-Musik in die Subkultur, also aus der Subkultur in die Weltkultur gebracht. Wenn man sich jetzt mal so das soziale Gefüge hinten dran anschaut, ja, die Welt vor Saturday Night Fever war natürlich tiefe Krise von Amerika. Vietnam war so gut oder war schon verloren. Watergate kam ja dann auch. Der President Nixon hat da ordentlich irgendwelche Akten von links nach rechts gemacht. Die amerikanische Wirtschaft schwächelte, wie so oft. Arbeitslosigkeit stieg, ist eigentlich fast wie 2022.
Eigentlich könnte von letzter Woche sein.
Ja, ist ja auch fast genau wie in meinem Briefing für heute. So geil. Und
vor allem die jungen Menschen aus den Arbeiterfamilien, ja, hatten dann das Gefühl, da kommt nichts mehr. Und da kommt die Geschichte des Tony Manero. Wisst ihr, wer Tony Manero ist?
Und das ist der Cousin von Tony Montana. Das ist
der John Travolta, der sich freitags schon überlegt, was er Samstag macht.
Genau.
Der
schwerkranke Neffe von Tony Couture.
Tony Couture, genau. Aber der Tony lebt in dem Film in Brooklyn. Er arbeitet in einem Farbengeschäft. Kein Studium, kein Ausblick auf eine große Karriere, überhaupt keine großen Perspektiven. Er könnte eigentlich direkt in das Fleischtiefkühllager nebenan gehen, wo Rocky über die Rinderhälften sich vorbereitet.
Vielleicht haben sie sich mal getroffen.
War denn nicht in Philadelphia?
Das stimmt, ja, ist richtig. Aber Brooklyn, Boston, ja, Philadelphia. Genau. Wir wissen ja, das ist alles nur ein Hubschrauberflug entfernt. Wenn das der Infantino schafft, dann hat es der Tony Manero damals auch schon geschafft.
Die Story hört sich aber an wie Grease eigentlich.
Ja. Also Job macht ihn nicht glücklich. Herzlich willkommen zur harten Realität. Aber dann, Samstagabends passiert was. Denn da kommt das, was wir alle heimlich auch machen. Es ist nicht der Fight Club, es ist der Dance Club. Er geht nämlich tanzen und aus einem Niemand wird plötzlich jemand.
Gibt's ja.
Warum wurde der Film eigentlich so erfolgreich? Was glaubt ihr?
Ja, die hatte doch nichts.
Heute auch noch, aber ich hoffe, ich freue mich da auf die Aufklärung, weil ich habe heute nicht verstanden.
Ja, vielleicht war das so wie die Menschen sich das vorgestellt haben, wie es cool wäre, so der Lifestyle oder so vom eigentlich bist du nichts, will not worth it, um nochmal zu Wayne's World zu kommen, aber Samstag auf der Dancefloor bist du dann halt voll der Hero, ja.
Ja, also im Großen und Ganzen genau das. Jeder konnte sich damit identifizieren. Jeder wusste, ich bin auch so ein Nobody. Leider konnte nicht jeder Rockstar werden, nicht jeder konnte Schauspieler werden. Es gab viele Tellerwäscher, die Tellerwäscher geblieben sind. Aber am Wochenende geht es richtig ab, denn die Disco war demokratisch und auf dem Dancefloor war alles gut und alles neu.
Egal.
Rockmusik wurde damals ja nur von den Gitarrenhelden dominiert, aber bei Disco, du musstest kein Musiker sein, du musstest nur tanzen. Großartig, oder? Ja. Und da spielen die Bee Gees eine ganz große Rolle, denn eigentlich waren die Bee Gees ja wirklich keine Disco-Band. Ich weiß, das überrascht euch extrem. Ja,
mich auch. Oh mein Gott.
Ja, also könntest du so einen Raunen reinschneiden?
Ja. So, habe ich erledigt.
Also die waren natürlich vor Saturday Night Fever auch schon sehr, sehr erfolgreich, wie Songs Massachusetts, ja, To Love Somebody oder I Started a Joke. Aber das waren eher so.
Kannst du Massachusetts nochmal sagen?
Massachusetts.
Oh, geil.
Massachusetts. Wie viel S hat Massachusetts?
Wie viel S hat Massachusetts? Und wie viele?
Fünf. Aber das war natürlich Pop- oder Balladenmusik. Ja. Niemand,
ich glaube, es sind drei nur.
Niemand hätte gedacht, das wird einmal die größte Disco-Band der Welt. Und als die Bee Gees gemacht haben, musste dann Kiss auch ran. Man hat ja auch ihren Song, in den Disco-Song in die Welt gebracht.
Mhm. Also ich will noch mal kurz so ein Callback machen. Ich glaube ja, dass Massachusetts nur 4 S hat.
Nein, Messer, da sind 2. Ja,
4.
Okay. 3 und am Ende sind es 4, ist richtig.
Ja, sie sind immer noch. Ja, super, ihr Vögel.
Ne? Ungefähr so groß wie die Tennisbälle der Dingsbums, ja.
Okay, Entschuldigung.
Aber wie kommen jetzt die Bee Gees eigentlich auf so einen Song und auf so einen Film drauf? Ja, wenn die Songs wie Massachusetts, wie wir alle wissen, mit 4S vorher gemacht haben, wie kommt da so ein Director oder Produzent da drauf und sagt, hier den Robin oder den Barry, den rufe ich mir mal auf.
Barry Kipp. Keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Vielleicht gerade, weil
sie haben so einen Anruf bekommen. Schon verkauft haben. Ich glaube, sie haben einen Anruf bekommen. Habt ihr Bock? Komm, wir rocken jetzt die Stadt. Ja, klar.
Und dann haben sie es gemacht, so wie das bei uns auch ist. Ja, sie haben so eine grobe Beschreibung bekommen, was da jetzt so passieren soll. Ja, mehr ging da nicht. Sie haben den Film nicht gesehen. Sie haben weder ganz, ganz wenige Hintergrundinformationen und so. Und ihre Fragen waren auch gar nicht so wichtig.
Und es ist geil, wenn du es reinschneidest.
Hat er gemacht.
Wir sind die Coolsten, nennen wir Kusen.
Ja, und aufgrund dieser Beschreibung haben sie dann natürlich diesen Song geschrieben. Die Songs entstanden damals auf dem Weg ins Studio und da haben sie geschrieben, Stayin' Alive, haben wir schon gehört. Night Fever, More Than a Woman und
How Deep Is Your Love?
More Than a Woman.
Auf dem Weg ins Studio haben die Songs geschrieben.
Ja.
Das gibt's doch nicht, ey.
Ja, das ist ja wie bei uns, wenn wir die Hausaufgabe sitzen. Wir sind doch erfolgreiche Geschäftsleute.
Richtig.
Die und wer weiß, wo die losgefahren sind, in Sydney und das Studio war in New York, man weiß ja nicht. Wir waren 38 Stunden unterwegs. Ja.
Oder in Massachusetts.
Aber es gilt als eine der produktivsten Phasen der Popgeschichte.
4 bis 5 S.
Auch das.
Was ich ja cool finde, was ich noch dazwischen einwerfen wollte, weil wir eben über Watergate gesprochen haben und voll cool, man muss sich überlegen, damals hätte der Donny mit fast 32 Jahren auch schon Präsident sein können.
Ja.
Absolut. Absolut. Der junge Donny.
Yeah.
Ja, cool. Das war so meine Nummer 5. Nummer 5 lebt.
Ja. Da kommt, da ist auch ganz... In der ersten Folge, da hat der Sommerpause kommt, Platz 3, 2 und 1.
Ja, genau. Da ist noch ganz viel, was man da noch einstreuen kann, aber ich möchte natürlich meinen Mitstreitern auch noch die Chance geben, Platz 4, 3, 2, 1 zu machen. Deswegen nehme ich es jetzt ein bisschen easy. Ja, I take it easy und lehne mich mal zurück und lasse jetzt Platz 4. Wer macht Platz 4 eigentlich heute?
Ja, da melde ich mich mal zu Wort und wenn es gestattet ist, würde ich mich ein klein bisschen kürzer fassen, ne, als der Nico.
Nein.
Zum Platz 4. Also es fällt mir echt schwer, weil wer mich gut kennt, der weiß ja, dass mir die 70er wirklich stark am Herzen liegen. Ja. Und wir haben ja Nummern gezogen, wer welchen Platz vorstellen darf. Und ich bin wirklich, ich war herzerfreut über meine Plätze, die ich vorstellen darf heute, weil es wirklich zwei Bands, / Künstler sind, die mir ganz, ganz sehr am Herzen liegen. Und wo wir schon bei Freiheit und Watergate waren, kommt hier für euch unser Platz 4 mit dem Album Their Greatest Hits, The Eagles.
Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can.
Also aufgrund der GEMA habt ihr den Song jetzt nicht gehört, aber wir haben ihn tatsächlich angespielt.
aufgrund der YouTube-Beschränkung ist die ganze Folge back. Genau.
Ich finde auch, dass dieser Song schon ganz viel Mysterium mit sich bringt und auch schon vieles erklärt zugleich. Also was ich ganz, ganz beeindruckend fand, ist, dass ja eigentlich der Song, den jeder kennt von den Eagles, wenn du jemanden fragst, die Eagles, jemand, der ihn noch nie gehört hat, woran denkt er? Natürlich.
Hotel California.
Na super. # Spoiler.
Ja, da denkt jeder dran. Aber was ich ganz krass finde, ist, dass sie ja vorher schon viel berühmter waren als danach noch. Ja? Mhm. Weil nämlich genau davor dieses Album schon rauskam, Their Greatest Hits.
Mhm.
Warum? Es war damals ein Novum, ein Greatest Hits Album zu haben, wo das ja heute echt normal ist, dass jede Band nach dem zweiten Album immer ein Greatest Hits zwischenschiebt, weil es zu faul sind, neue Songs zu schreiben, war das damals tatsächlich ein Novum und ist auch bis heute noch der Greatest Hits das meistverkaufte Greatest Hits Album aller Zeiten. Mhm. Das ist echt unfassbar. Das Ding hat sich, ja.
schieb da noch mal was rein, was ich letzte Woche schon vergessen hatte, weil ich hatte ganz am Anfang, als wir angefangen haben, habe ich so ein Summer Shorty gemacht mit den Top 20 der meistverkauften Alben jemals, also unabhängig von den 70ern, aber 7 Stück von unseren 10 waren da auch schon mit drin. Unter anderem auch die Bee Gees, wo ich mich gefragt habe, hat denn jemand in die Eier getreten oder was ist da los? Und natürlich auch die Eagles, die mir dann die Folge geblockt haben. Und der Funfact daran war ja, dass der Song, der dann quasi als nächstes kommt, kam ja viel später, ein Jahr später, als dieses Greatest Hits Album. Und soweit ich mich erinnern kann, sind die Eagles ja quasi, keine Ahnung, 1970 gestartet und haben dann das Greatest Hits Album von 71 bis 73 aufgenommen.
71 bis 75.
Ja. Und da habe ich mich schon gefragt, ey, was ist mit euch nicht in Ordnung? Und jetzt habe ich natürlich auch wieder den Song Take It Easy ausgewählt, weil Sebastian, sorry, aber es ist genau dasselbe Problem wie bei Fleetwood Mac letztes Mal, dass einfach dieses Take It Easy einfach der beste Song von dem Rest war halt, weil der einfach komplett scheiße ist. Und jetzt darfst du weitermachen, Sascha.
Ja, ich bin komplett raus jetzt eigentlich, ne? Aber ich fand es schon, also mir war das gar nicht so bewusst, dass die eigentlich den Begriff Greatest Hits echt geschaffen haben eigentlich, ja?
Ja, ohne Greatest Hits vor allen Dingen.
Wie gesagt, ist nach wie vor immer noch das meistverkaufte Greatest Hits Album aller Zeit mit 40 Millionen.
Versteht es nicht, ey.
Und das kam einfach da raus, weil die sich überlegt haben, ja, wie machen wir das denn weiter? Dann hat die Plattenfirma gesagt, das ist ja alles ein Hit bisher. Wir machen auch mal
Bringen wir es nochmal auf eine Platte.
Genau.
Ja, und ich habe mich ja ein bisschen mit der Band beschäftigen müssen. Und also für mich, wenn ich das zusammenfassen soll, waren es eigentlich, das Erfolgsrezept waren 2 Komponenten. Zum einen die beiden Köpfe der Band, nämlich Glenn Frey und Don Henley. Und Don Henley fand ich ganz überraschend, nämlich dieser ganz, distinktive Gesang bei Hotel California, den man hört, ja. Da stellt man sich ja so einen langhaarigen Akustikgitarrist vor. Aber der Gesang kommt tatsächlich vom Schlagzeuger und Songwriter Don Henley.
Richtig.
Ja, der und saß da wirklich mit so einem, ich glaube, der hat das erste Headset gehabt damals.
Der hat so ein Mini-Plee auch gehabt, ja. Der war der Mini-Plee-Man der Eagles eigentlich.
Mini-Plee und Maxi-Plee, ja. Und der hat es also eingesungen und der Glenn Frey zusammen, die waren eigentlich so die Köpfe der Band. Es waren noch ein paar andere dabei, die will ich hier gar nicht erwähnen. Aber warum das überhaupt funktioniert hat in den 70ern, so Musik wird heute keiner mehr hören, außer so ein paar Country-Freaks in South Carolina und North Carolina wahrscheinlich, weil es ist ja eigentlich Country-Rock, wenn man so will, Country-Rock-Pop. Die kamen genau zur richtigen Zeit, weil das war genau nach dem, was der Nico gesagt hat. Die politische Lage, wir hatten die wilden 60er, dann wurde es sehr, sehr angespannt. Dann kam Vietnam, dann kam Watergate, dann kam Nipplegate.
Nipplegate war 2004, glaube ich, erst aber.
Ja, die Leute hatten eigentlich komplett die Schnauze voll von der Politik, waren enttäuscht. Revolutionen waren vorbei, die wollten eigentlich nur noch eins, es war gute Songs und Freiheit. Und das hat für mich immer die Eagles ausgemacht, wenn du da sitzt. Stellst du dir vor, wie du irgendwie auf so einer, wer schon mal so im mittleren Westen war in den USA, der kennt diese ewig langen Highways, wo du 100 Meilen fährst, kein Mensch weit und breit, kein gar nichts, nur Sonne, Sonnenuntergang, so ein bisschen die Wüstenrose, so.
Wie?
Ja. Ja, links, rechts vorbeifliegen und dann sitzt noch so eine schöne Frau mit so einem Bandana hinten auf dem Pickup-Truck und dann läuft Hotel California oder Desperado. Und das war genau das damals eigentlich in dem Zeitgeist, was die Menschheit gebraucht hat. Ja, auch wenn wir heute sagen, oh, was ein Rotz, ja, was ein Dreck, wie kann man sich sowas anhören? Aber das hat genau das damals für die Leute verkörpert, was sie gebraucht haben. Freiheit, lange Straßen und die Straßen, das wird oft im Zusammenhang mit den Eagles auch genannt, die Highways, ja.
Das ist ja heutzutage immer noch so.
Desert Highway vielleicht auch.
Ja, genau. Wir hatten doch mal irgendwo eine Folge, wo irgendwie so ein Country-Song war, der auf Spotify so irgendwie total weit oben war, wo wir dann schon festgestellt haben, dass Country nach wie vor in Amerika immer noch voll das große Ding ist halt, ja. Und jetzt setzen wir uns mal zurück in die 70er, als die Eagles da rauskamen. Die waren wahrscheinlich genau auf dieser Schiene, die bis heute immer noch hält, ja, mit ihrem Country-Song.
Ja, und die Leute wollten damals nur carefree, easy listening, Freiheitsgefühl, und das ist ja gerade Hotel California verkörpert das für mich so, ja, wo dann wirklich in einem Pickup sitzt und da über den Highway brauchst, und das hat einfach genau gepasst in die Zeit, und ja, deshalb war es erfolgreich. Die haben sich schon aufgelöst in den 80ern, haben sich, glaube ich, 94 wieder eine Reunion gemacht, wie alle so nach 14 Jahren, wenn sie kein Geld mehr haben. Mittlerweile sind einige gestorben, ich will nicht auf Details eingehen, aber die Eagles leben heute immer noch weiter in den Herzen vieler Amerikaner im Mittleren Westen. Sebastian?
Ich wollte das nur noch mal in die Neuzeit holen, denn du sagst ja, die Leute im Westen und weiter weg von den Städten in Amerika, es gibt Parallelen zu Taylor Swift. Das habe ich jetzt noch recherchiert. Taylor Swift hat 2, 3 ähnliche und Parallelen, die auch die Eagles eingesetzt haben, nämlich bewusst das Erbe von Don Henley eingesetzt. Die haben nämlich folgende Parallelen. Beide nutzen visuelle, bittersüße Alltagsszenen. Swifts Meisterwerk All Too Well folgt exakt der gleichen Erzählstruktur von Henleys Solo-Hit The Heart of the Matter. Dann die Gesangsharmonie bei der Taylor Swift baut genau auf dem 5-Personen-Satzgesang der Eagles auf und dem Choreffekt der 70er. Und sie hat Zusammenarbeit mit denselben Musikern. Für die Alben Folklore und Evermore hält sich Swift die Musik-Ikone Aaron Dessner ins Boot, und der und sein Kreis haben vorher schon mit den Eagles zusammengearbeitet. Also die haben einfach Copy-Paste gemacht und haben damit der Taylor 2010, 12 und 14 zu den dann meistverkauften Alben in den Jahren geholfen. Also es scheint doch fortzuleben, dieser Trend.
Das ist alles nur geklaut. Ey,
wenn ich Taylor Swift auch scheiße finde.
Ja, oh mein Gott, ey.
Ja, und das war hier mit Platz 4 und eine Band, die mir sehr am Herzen liegt, die Eagles. Vielen Dank. Ja.
Und weil die Band so extrem uns allen am Herzen liegt, kommen wir
sicherlich zu... Zahlen lügen nicht.
Ja. Sicherlich zum Christian.
Oh mein Gott, ey.
Der sich schon mal ins Hotel eincheckt.
Soll ich jetzt direkt was sagen oder spielst du erstmal den Song, um den es jetzt eigentlich geht?
Gut, so, dann spielen wir.
Ja, spiel doch mal den Song, um den es eigentlich geht, und dann kann ich hier direkt loslegen. Dann.
Also wie Pippin schon sagte, die Adler kommen, sie kommen wieder. Hier, sie kommen, die Adler wieder. Welcome to the Hotel California.
Ja, wunderbar. Okay.
Gott
mega.
Gott sei Dank ist das rum.
Toller Song zum Singen übrigens.
Also, da der Nico und der Sascha jetzt quasi ja schon den politischen Aspekt abgefrühstückt haben, der ja bei mir quasi genau der gleiche ist, kann ich den ja getrost überspringen und kann ein bisschen anekdotenmäßig hier erzählen, weil das ist tatsächlich das Trauma, von dem ich direkt schon letzte Woche erzählt habe, weil Hotel California ist der Song, der mich quasi schon ungefähr gefühlt seit 40 Jahren begleitet. Ja, ich höre diesen Song überall, egal ob ich jetzt hier, keine Ahnung, zu Hause bin oder beim Einkaufen bin im Milchregal oder egal wo, dieser Song mindestens einmal die Woche läuft der mir über den Weg. Und also ich weiß auch nicht, der Song, das ist wie so ein Teufel. Ich kann hier nachher schon ein bisschen hier auf diese Fun Facts, Sebastian, die du ja hier mir geschickt hast, eingehen. Da geht es ja auch um Teufelsanbetung und Satanismus und so ein Scheiß. Also ich glaube, der Song, der hauntet mich sozusagen, ja, schon seit gefühlt 40 Jahren. Und wenn ich nicht mit ihm konfrontiert werde, Gott sei Dank, dann kommt der Sebastian um die Ecke, macht eine witzige Chartshow mit Hotel California, und was dieses Haunting dann noch bestätigt ist, er wählt den Song ausgerechnet für mich aus. Und ich darf jetzt hier über Hotel California berichten. Die erste Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, was ist denn überhaupt dieses Hotel California? Und Sebastian, du hast hier so ein paar Fun Facts geschickt von wegen, geht es um Drogen? Um Hollywood, um Satanismus, wo wir beim Haunten jetzt sind, um Ruhm, um Amerika. Und die Antwort lautet wahrscheinlich von allem
ein bisschen.
Genau. Der Sascha hat es ja schon gesagt hier, die waren eigentlich dem Country verfallen, und was aber dann Hotel California anders gemacht hat, die haben dann gesagt, wir brauchen mehr Rock, mehr Härte.
Da haben sie einen Death-Metal-Song rausgehauen.
Ja. Mehr Gitarren und weniger Country. Und das ist genau das, was Hotel California so widerspiegelt. Also ich bin total begeistert von dem Song. Über Don Henley haben wir schon geredet. Und Lebenssituation, Ruhm, Drogen, Macht, Karriere, Beziehungen und so weiter. Satanismus-Gerüchte. Ja, wie gesagt, der Song verfolgt mich. Also ich kann eigentlich nicht mehr dazu sagen als vielen Dank, Sebastian, dass du mir jetzt auch in dieser Woche wieder dieses Trauma bestätigt hast, und ich finde es einfach richtig geil. Also
der Song sagt ja, you can check out anytime you like, but you can never leave. Ja, deswegen, genau. wenn du den Song einmal gehört hast, sag, der wird immer wieder zurückkommen.
Ja, ich komme wahrscheinlich auch nie, der wird mich wahrscheinlich auch die nächsten 40 Jahre völlig so lang leben sollte, noch beschäftigen, und jedes Mal denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein.
Jetzt ich glaube, Christian, er wird für immer in deinem Herzen wohnen.
Ja, jetzt kommt hier schon wieder Hotel California. Hey, das kann doch wohl nicht.
Ja, weiß ich schon den Song, den wir dann spielen. Wenn du irgendwann in 40 Jahren dann mal ins Gras beißen dürftest.
Ja, auf den Fall kommt wieder raus, er würde den spielen.
Ja, dann höre ich es ja wenigstens nicht mehr. Also
dann spielen wir.
Ja, wenn ihr mir so The Hotel California.
Ey, wenn das bitte Takt stirbt, wir alle auf der Beerdigung und irgendeiner hat es reingesneakt beim VK, das Hotel California, und wir drei fangen volles Lachen an und jeder hasst uns, weil wir so unpietätisch sind.
Geht ja, aber jeder hier in diesem Raum davon aus, dass der Takt dann auch der Erste ist, der verstorben ist. Ich höre immer, wir drei stehen da. Ja. Vielleicht gehen auch nur noch der Sascha und der Nico zum Takt.
Wenn der Takt so weiter wandert, bin ich der Erste, ey. Wenn der so weiter ist, um seine Gesundheit kümmert.
Also ich glaube, es werden mindestens drei sein, plus drei weitere, weil das sind ja dann die Zivis oder die Schwestern oder die dann uns da reinschieben, weil wir sind ja gleiches Alter. Und dann unsere zahnlosen Gelächter hallen dann durch die Kirche oder wo es auch
immer. Ja, wenn Alive in the Lights läuft, dann mach ich nochmal Crowdsurfing hier.
Gut, okay, also dann hier, wollen wir nicht mehr genug Zeit verschwenden, weil wir haben ja jetzt schon genug Zeit verschwendet auf zwei Songs der Eagles, die unsere Folge komplett gekappt haben. Insofern, Sebastian, du willst noch was sagen und ich bin
jetzt. Ja, ich hab eine Sache und das wird wahrscheinlich auch jetzt unsere letzte Folge sein, weil ich habe ja mit mehreren, nicht nur mit Dr. Google, sondern mit Perplexity, Gemini, Copilot, ChatGPT und Nico, ich weiß nicht, wie flexibel du bist, aber ob du mal den Song We Used to Know raussuchen könntest von der bekannten Band Jethro Tull. Und es gibt jetzt eine Geschichte, die nicht so bekannt ist, und zwar Jethro Tull ist ja der mit dem mit dem anderen Gerät auch.
Der Querflöte quasi.
Genau. Und die haben dieses We Used to Know, das ist 3 Jahre vor der Gründung der Eagles entstanden. Und ja, sorry. Gerne. Mach ruhig. Nee, mach.
Ja, mach bitte. Hard to find new words to say. A thing about the bad old days. We used to know. Ja, also die Gitarre ist ja schon sehr ähnlich.
Ja, man hat nichts gehört, aber ich regel das.
Okay. Das ist so, dass die Akkordstruktur, das Tempo und die melancholische Mollstimmung sind nahezu deckungsgleich. Und jetzt kam vor ungefähr 2 Jahren raus, dass die Eagles versucht haben, dass man nicht rausbekommt, dass sie 1972 im Vorprogramm vom Jethro Tull auf Tour waren und jeden Abend live quasi das Lied gehört haben und böse Zungen behaupten, dass dann quasi dieser Song daraus entstanden ist. Und lustigerweise hatten sie dann erst Beef. Und irgendwann Mitte der 80er Jahre wurde der Beef dann ganz spontan beigelegt. Und böse Zungen behaupten, gegen eine höhere dotierte Zahlung einer Summe in Höhe von X ist dann dem Ian Anderson, dem Sänger von Jethro Tull, dann irgendwie eingefallen, dass es vielleicht doch ganz anders klingt. Ja.
Mhm. Ist also geil. So viel nochmal dazu. Die Eagles klauen sich bei Jethro Tull.
Ja, Jethro Tull ist aber echt auch ein komisch. Jethro Tull ist irgendwie komisch zu pronouncen.
Bei Jethro Tull klauen die sich ihren größten Hits nach dem größten Hit und dann verklagen sie jeden, der irgendwie auf YouTube auf eine Sekunde irgendwie ihre Musik einstellt.
Ja. Jeden, der ihren geklauten Song spielt.
Aber ich muss sagen, eine der großartigsten Unplugged-Versionen, die es so auf dieser Welt gibt, gespielt mit 7 Gitarren gefühlt, ist Hotel California.
Ach komm, Nico,
das muss man schon sagen. Also das find ich schon geil. Muss ich mich jetzt gerade mal outen.
So. Ich bin großer Fan von Locomotive Breath. Von Jethro Tull. Das war jetzt nicht so rockig wie Hotel California, aber es war ja auch ein harter Song.
Hey, kurze Anmerkung der Redaktion, ich glaube, wir schweifen ab.
Aber Sipser, du nimmst die Worte quasi aus meinem Mund, denn jetzt kommen wir zu Platz 2.
Okay, gut. Ja, schön. Ja.
Wer macht Platz 2?
Du.
Der Sascha.
Nein. Achso, nee, das. Schön.
Was war denn Platz 3 jetzt?
Platz 3 war Hotel California.
Platz 3 war der Song, dessen Namen nicht genannt werden darf.
Können wir nochmal, weil wir sind ja ein bisschen abgeschweift, können wir nochmal reinhören. Welcome to the
Hotel California. So arschlich.
Okay.
Aber hier, take it easy, Tuck. Genau.
Jetzt kommen wir zum Fleischleib.
Ja. Fleischklops.
Zum Fleischklops. der auf Platz 2, das hat mich sehr überrascht, gelandet ist.
Also bin ich auch sehr überrascht, ob da die...
Also ich war ja schon froh über die Eagles, ne? Ich habe wirklich, wie wir besprochen haben, dass wir uns das irgendwie aufteilen, die Plätze 5 bis 1, habe ich schon so ein bisschen gebibbert, die ganze Woche gehofft, ne, wen ich so erwische. Und über die Eagles war ich schon sehr froh, ja. Aber Platz 2, da, also das war ja wirklich ein Blessing, ja. Ein absolutes Blessing. Und ein Blessing war auch das, dass es überhaupt entstanden ist, weil der nächste Interpret, wo ja viele vielleicht denken, das wäre eine Band, aber es war wirklich nur ein Interpret, der hatte eigentlich gar keinen Bock, irgendwie Rockstar zu werden. Ne? Das war eigentlich nur ein kleiner, fetter Bub, der eigentlich nur Interesse an Musicals und an Gesang hatte. Ja? Und der ist irgendwann zu einem Vorsingen gegangen für ein Musical. Und dann war der Produzent Jim Steinman, nachdem der junge Mann vorgesungen hat, hat er zu ihm gesagt, du bist himmlischer als zwei Jesusse.
Och mein
Jesus. Und damit war, der Name war schon vorher geboren. Ja, zum einen, weil er einen stark alkoholkranken und gewalttätigen Vater hat, der ihn im Alter von 2 Jahren schon als Meat, also Fleisch, bezeichnet hat. Ja, und dann, nachdem er im Alter von 6 Jahren seinem Fußballtrainer auf den Fuß getreten ist und damals schon 120 Kilo wog, hat er ihn als Meatloaf, nämlich als Fleischklopf bezeichnet. Hier sind wir bei der Nummer 2, Meatloaf, Bad Out of Hell.
Deswegen habe ich da den Schnitt gesetzt, damit wir hier einsteigen können.
Geil. Ja, genau. Und jetzt wisst ihr, wieso. Ich habe den Song das erste Mal so in den frühen 80ern während so einer MTV-Masturbationssession gesehen. Ja. Und habe mir damals
schon gedacht... Hast du ihn masturbiert? Oder? Also ich mag jetzt nochmal.
Nee, vorher lief Madonna Like a Prayer.
Ja, okay. Geil.
Dann haben die umgeschaltet und dann kam er. Und dann lief I Would Do Anything for Love. Und da habe ich mir gedacht...
Das kam erst 93 raus.
Mhm. Irgendwas, ja, trotzdem. Es war trotzdem meinen frühen 80er Masturbationsjahren. Ja. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal auf den Mann aufmerksam geworden. Und habe mir damals schon gedacht, irgendwas passt mit dem nicht. Und wie ich den jetzt ein bisschen recherchiert habe vor vielen, vielen Wochen, weil ich habe mich ja insgeheim darauf vorbereitet, dass ich den krieg. Ja, also ich habe wirklich Sibi, vielen Dank. Der Sibi hat gelost, der war unsere Lostrommel. Ja. Und ich habe echt insgeheim ein bisschen drauf gehofft, dass ich Meatloaf kriege, weil ich wusste natürlich, dass er in den Top 10 war.
Ja, vielen Dank auch nochmal für mich.
Alben, ja. Und ich habe mir immer gedacht, dass mir irgendwie zu Oper, zu Musical, ihr kennt ja die Videos auch wahrscheinlich, immer irgendwie Masken auf oder extrem geschminkt, ja, nicht ganz so wie Kiss, aber auch nicht so rockig. Also irgendwie war der Typ für mich Musical und das war auch das Problem, warum das lange nicht funktioniert hat. Der Jim Steinman, der hat was in ihm gesehen, aber die sind jahrelang von den Plattenfirmen einfach abgelehnt worden, weil die gesagt haben, das kriegen wir nicht verkauft, das ist zu Musical, zu kitschig, zu theatralisch, zu geschminkt. Aber genau deshalb wurde es dann so ein Erfolg, weil es war das erste Mal, dass irgendwie so Rock meets Broadway. Das hat genau in den 70ern eben gepasst, ja. Weil es ein Album war, was irgendwie keine Story erzählt, sondern eher wie eine Oper ist. Ja, und deshalb hat er auch viel mehr Leute angezogen als jetzt eine typische Rockband oder als eine typische Oper oder ein typisches Musical, weil er eben alles irgendwie verbunden hat, ja. Und ja, ich fand es damals schon sehr liebevoll auch, dass der als Fleischklops bezeichnet wird. Tag, du wolltest was sagen?
Ja, was mir dazu einfällt, ist dieses Eagles-Phänomen, weil Bad Out of Hell ist in den Top 10. Aber sein größter Hit, gefühlt, kam er auch quasi erst später. Ja, also quasi das Hotel California vom Meat Loaf ist ja dann hier, wie heißt es?
I would do anything for love
ist ja gefühlt sein größter Hit. Genau, der aber auf Bad Out of Hell gar nicht drauf war.
Der kam erst 1993.
Genau, und trotzdem ist das Album so weit oben. Was wurde mir jetzt? Platz 2? Das ist also unbegreiflich.
Ich glaube, es hat halt viele Fans angesprochen, ne? Auch wenn du dir mal das Cover anguckst von Bad Out of Hell, es zeigt ein Motorrad, was aus dem Friedhof rausschießt. Ja. Also es war eigentlich eher wie so ein 70er-Jahre-Comic wie Batman oder irgendwas, ja.
Also so mein Cover, wenn ich bei Hotel California aus meinem Grab rausschieße.
Genau, oder wie bei mir, ne? Aber hilf mir.
Ja. Gut, so professionell wie deine Comic waren sie nicht, aber.
Kommt schon nah ran.
Aber es sind schon viele Dinge, die wundersam sind, weil ich möchte mal sagen, Takt, I Would Do Anything for Love ging ja irgendwie 12 Minuten. Also auch das war, finde ich jetzt, ich will ganz kurz nur die 30 Sekunden für 93, in denen wir schon über Europop und Dancepop und was ich, Take That, Backstreet Boys, und dann kommt so ein Typ wieder und macht 28 Wochen Nummer 1.
Ja.
Ist ja auch komisch. Genauso war es wahrscheinlich 77 auch.
Wir mit haben über 12 Minuten und über Song, BGs
gesprochen und auf einmal kommt...
Als Single veröffentlicht und ein Video draus gemacht für einen Song, der 12 Minuten lang geht. Also ja, also das haben die ja schon fast bei Bohemian Rhapsody abgelehnt. Also insofern, das ist schon auch was Krasses und auch was heutzutage zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorkommen kann auch.
Und das war eben auch dieses bisschen Musical-Opern-Gefühl, ne? Also dieser Jim Steinman, der hat ja nicht nur den Ding entdeckt, der hat ja auch geschrieben, zum Beispiel für Bonnie Tyler und Celine Dion. Und wenn du dir zum Beispiel mal, jetzt versucht euch das mal wirklich in den Kopf oder ins Ohr zu bringen, Total Eclipse of the Heart.
Mhm.
Ist der gleiche Tune irgendwie, da denkst du auch an Comic, irgendwie Musical, ne, so episch, irgend so ein Geschminkter, kommt die Bühne hoch. Das war einfach sein Ding und das hat ihn verkörpert. Ja. Und das war ja auch...
Sei bereit.
Ach so, ich war schon im Musical jetzt. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Ja, da stellt man sich ja auch so zwei auf der Bühne vor, in so einem Kostüm und geschminkt und so. Und das war einfach irgendwie der Zeitgeist, ja. Und es blieb lange erfolgreich. Und auch die Person Meatloaf, ja, der blieb lange erfolgreich. Der hat auch, was ich auch nicht wusste, fand ich total crazy, obwohl ich es bestimmt 100 Mal gesehen habe, der hat den Eddie in Rocky Horror Picture Show
gespielt.
Ja. Richtig, ja.
Und hat auch im Fight Club mitgespielt zum Beispiel.
Hat er
auch. Also später auch. Also der ist nie unerfolgreich geworden, auch wenn die Musik vielleicht irgendwann nicht mehr so den Zeitgeist getroffen hat. Aber der war immer noch auf der Bildfläche irgendwo, ja. Leider 2022 gestorben.
Echt?
Ein großer Musical-Sänger geht von uns, aber er wird immer in unseren Herzen bleiben mit dem Song und mit seinen Werken.
Vor allem in deinem.
Vor allem in meinem. Vielen Dank für den Platz Nummer 2.
Sehr gut, sehr gut. Meine Güte, jetzt kommen wir endlich und fast schon unerwartet heute auch noch zu Nummer 1. Was kann man zu Nummer 1 sagen? Bevor ich das spiele, gebe ich euch ein paar Fakten, die ich so zusammengefasst habe. Erschienen am 1. März 1973 in den USA, kurz danach dann in Großbritannien. Das Album blieb jahrelang in den US-amerikanischen Billboard-Charts und wurde eines der erfolgreichsten Alben aller Zeiten, das sich auch heute noch verkauft. Es ist kein klassisches Konzeptalbum mit Story, sondern behandelt Themen wie Zeit, Geld, Tod, Wahnsinn, Leistungsdruck und das für 1973. Ja. Das berühmte Prisma-Cover wurde von Hypnosis gestaltet und ist eines der ikonischsten Album-Cover überhaupt. Im Song Money, und das ist jetzt für Musiknerds sehr wichtig, läuft der Hauptteil in einem ungewöhnlichen 7/4-Takt. Ja, ist großartig. Die Kassen- und Münzgeräusche dazu in dem gleichen Song wurden aus Tonbandloops gebaut. Also die haben sich dann auch eher fortschrittlichen Technologien für die Anfänge der 70er Jahre begeistern können und sich dort auch bedient. Die haben auch Mehrspurtechnik genommen, sie haben Synthesizer genommen oder dann auch ganz klassisch, wie man das im Film kennt, räumliche Klangeffekte genommen, um diesen Songs Tiefe zu geben. Viele Stimmen, die dann zwischen den Songs eingespielt sind, die man so hört, stammen tatsächlich aus Interviews, die Band im Studio führte, über diese Themen, Angst, Gewalt oder Tod. Und was mich extrem begeistert, ja, der Song The Great Gig in the Sky enthält fast gar keinen Text. Also alles, was Claire Tory damals gesungen hat, ist improvisiert und böse Zungen behaupten. Also ich bin eine der bösen Zungen, dass LSD dabei auch sehr hilfreich war, durchaus, ja, um einfach auch die Zunge zu lösen.
Lucy in the sky with diamonds.
Und da muss man ja auch sagen, das war das war natürlich ein ganz großes Problem, diese LSD-Abhängigkeit und LSD-Konsum des Mastermind oder musikalischen Genies Syd Barrett. Weil, zum einen tauchst du natürlich in Sphären ab, die anderen Menschen nicht zugänglich sind, aber zum anderen macht es auch ganz viele schlechte Dinge, ja, sehr viele psychische Probleme haben dann dazu geführt, dass dieses Mastermind, The Sid, leider gehen musste und The Roger Waters und David Gilmour dann zurückgeblieben sind und tatsächlich dann dieses Thema des psychischen Zusammenbruchs eines Menschen dann auch in dieses Album verarbeitet haben. Kenner werden jetzt anhand der Fakten, die ich jetzt jetzt kurz hier in das Mikro husten durfte, schon wissen, dass es sich natürlich um Pink
Frank Farian handelt.
Dieter Bohlen auch.
Natürlich um Milli Vanilli handelt.
Ralf aber, Siegel.
Aber lustig, dass du das sagst. Keep your thoughts, Sasch.
Ja. Das Album wurde in den legendären Abbey Road Studios aufgenommen, wo dann auch die Beatles natürlich gearbeitet hatten, auch fast dann zur gleichen Zeit wahrscheinlich. Und die Zeile am Ende, die ja sinngemäß finde ich auch ganz geil. Also eine Zeile am Ende eines Songs ist sinngemäß. There is no dark side of the moon stammt tatsächlich vom Abbey Road Pförtner Gary O'Driscoll, der sicherlich auch das ein oder andere Pint dann noch zu sich genommen hatte.
Das macht die ganze Geschichte komplett rund.
Der Gary.
Ich mal vor, der stand da, wie die raus sind aus dem Studio. Ja. Gesagt, hello mate, you know, there's no dark side of the moon.
So, genau fucking so Britons. Stelle ich mir vor. Ja. Aber es ist natürlich überragend, dass dieses Album 900 Wochen in den amerikanischen Charts war und sich auch bis heute noch verkauft und quasi als so Kunstwerk auch noch analysiert und diskutiert wird. Weißt du, wie man die Mona Lisa, warum lächelt sie so und ist es überhaupt ein Lächeln und ist sie eher melancholisch oder sei happy oder was ist da eigentlich? Das ist genau das Gleiche mit diesem Album. Ja, und deswegen müssen wir jetzt definitiv reinhören. Wir haben den Song The Great Gig in the Sky direkt dabei. Auf der 1 Pink Floyd mit ihrem Kracher The Great Gig in the Sky from Dark Side of the Moon.
Das meistverkaufte Album der 70er, wenn man das
hört. Macht die Hitze nicht weniger unerträglich, muss ich sagen. Und ja, vielleicht darf ich schon zu der kurzen persönlichen Zusammenfassung kommen. Die 70er waren musikalisch für mich ein ganz schöner Rotz.
Also bist du natürlich früh dran. Ich habe, weil du das eben gesagt hast, Sasch, Frank Farian, du lustig. Der DJ Nico, vielleicht könntest du das Lied Money anspielen von der bekannten Band Milli Vanilli, die ja in der Tat die Original-Geldzähler gesampelt haben, die in dem Lied Money von Pink Floyd waren.
Gibt's ja nicht.
Das ist ja nicht. Also deswegen war das sehr lustig, wenn du mal den Anfang spielen könntest. Das ist die Originalkasse aus Pink Floyds Money. Und jetzt kommt gleich der unsagbare Beat. Achtung. Jetzt geht's ab.
Jetzt müssen wir leider
also hat der Frank, hat er gedacht, was mache ich aus so einem Pink Floyd Money Glanzstück? Ich mache einfach für meine Fake Cover Boys Milli Vanilli Money. Also das zum einen und zum anderen, ja, das ist, ich finde es krass, aber tack, gerne, dass das meistverkaufte Album ist. Also ich habe überhaupt nichts gegen Pink Floyd, noch nichts gegen das Album, aber trotzdem ein bisschen mystisch ist es für mich schon.
Rübsche mit Kraut.
Ich habe auch nichts gegen Pink Floyd, aber ich habe auch nichts für Pink Floyd, muss ich sagen. Und der Drogeneinfluss war unverkennbar bei dem Song.
Genau, ich habe den Song extra ausgewählt, ja, um mal das zu verdeutlichen, was das eigentlich ist. Ja, weil es ist nämlich einfach scheiße. Dieses Album ist für mich ein Phänomen, dass das sich so oft verkauft hat, weil, wie man es ja gerade gehört hat, das ist, also das hat für mich null Hitpotenzial. Da ist jetzt keine Single drauf, wo man sagt, jawohl, den Song, den nehmen wir und breiten den in die Welt, damit jeder das hört, sondern das ist einfach nur. Also wohlwollend würde ich sagen, das ist ein
Konzeptalbum.
Progressiv-Konzeptalbum, was ja schon der Name an sich sagt, dass das eigentlich überhaupt nicht in die Charts gehört. Und wie gesagt, es ist mir unbegreiflich, dass das sich so oft verkauft hat, weil es halt einfach so dermaßen unzugänglich ist für den Otto-Normalverbraucher, dass ich einfach nicht verstehen kann, dass das Ding so weit oben ist. Also
ich möchte da eine kurze Erklärung mit einstreuen. Das ist bei Kunst so, glaube ich. Ja, es gibt ja auch Kunst, da steht ein Wischmob in der Ecke und da bezahlt jemand eine Million für. Ich habe letztens ein Instagram-Reel einer unsichtbaren Skulptur gesehen, die auch für 3 Millionen verkauft wurde.
Ja.
Kunst muss man nicht verstehen am Ende.
Weil ich glaube auch, ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Mir geht es mit vielen Hendrix-Songs so, wo ich denke, warum wurde es so gefeiert? Ich finde da überhaupt keinen Zugang.
Mhm, ja.
Ich glaube aber, wenn du in der Zeit warst und hast die Zeit gefühlt, und das war einfach da dein Lebensgefühl, dann hattest du dann eher einen Zugang. Dann hast du vielleicht die Musik auch verstanden. Ich denke, wir sind so sehr in den 90ern auch gefangen, jetzt in unseren Wurzeln, Und das ist so fern von allem, was wir als Musik bezeichnen. Also gerade der Song eben auch wieder, das ist für mich, das kann ich dann als Musik bezeichnen. Da könntest du mich foltern, ja. Schlafmangel, Waterboarding, Pink Floyd. Ja,
das hast du ja gesagt, Nico, Kunst und so weiter, ja klar. Aber das liegt ja im Auge des Betrachters und ist ja eher so nischenmäßig. Ja, wir haben ja schon viele Sendungen gemacht mit Musik, wo wir uns gefragt haben, wie kann so ein Song, der so einfach und so dumm ist quasi, ja, wieso kann der so weit oben sein in den Charts oder in den Spotify-Listen und sind draufgekommen, dass es eben genau das ist, ja, die Einfachheit und dass es eigentlich für jeden komplett zugänglich ist, dass sich jeder irgendwie, also man muss nicht viel können, ja, man hört den Song und ist eigentlich so, ja, okay, geht halt jetzt hier 3:30, geht er so von Anfang bis Ende durch und das kann man ja über Pink Floyd gar nicht sagen. Deswegen ist es für mich halt persönlich auch so unbegreiflich, dass so was Abstraktes, so was Unkommerzielles so weit oben in diesen Charts da sein kann.
Ich glaube, der Sipser hat das ganz gut zusammengefasst am Ende seines Ordners. Einer der letzten Seiten war das. Es ist ein Album, das für jeden irgendwie zugänglich ist. Also das heißt, also zugänglich sein kann, sagen wir mal so. Und dadurch dann natürlich sich auch so oft verkauft. Ich glaube, das ist aber meine Vermutung, das habe ich nicht verifiziert jetzt durch irgendwas. Das ist natürlich auch ein gewisser Hype, der dann dabei ist, dass irgendwelche wichtigen Personen gesagt haben, boah, das ist ein bahnbrechendes Album, das gab es noch nie. Das gab es auch damals, glaube ich, so noch nie. Ja, ist das so, ja. Muss man ja mal gucken. 1973, der Elvis hat ein bisschen gemacht und die Beatles kamen und so und die Rolling Stones war so ein bisschen, aber es war alles eher geradlinig und dann kommt so ein drogengeschwängertes Ding daher und dann kommt es in den Zeitgeist, so Andy Warhol, Studio 54 und so und das und dann, ja, dann passt es auch wieder, es verlängert auch so ein bisschen deine Hippie-Zeit, wenn du so als Hippie ausgeklungen bist, ja, und dann erinnerst du dich, wie so deine LSD-Trips waren und ja. Dann lässt du das einfach nochmal aufleben. Auch mit, also ich glaube, es hat so eine, wie der Sascha das gesagt hat, es hat so eine Stimmung getroffen und es hat neue Leute dazu gebracht, weil die 70er ja auch so ein Umwälzungsjahrzehnt war. Und ich glaube, jedes bahnbrechende Album wird immer erfolgreich oder jedes Album, das irgendwie was anderes macht, wird immer erfolgreich. Ich glaube, da gibt es ja unglaublich viele Beispiele.
Sebastian, du hast deinen Finger noch gehoben quasi vorhin?
Oder? Ja, bevor du jetzt in die Insights gehst, sondern die Faszination des Jahrzehnts der 70er, wollte ich nur aufklären, dass ich, als ich mich einseifte, das Lied Killing Me Softly with His Song lief, ja, und zwar von Roberta Flack, ja, nicht von der Lauryn Hill, weil es auch interessant ist, dass es in 73 schon genauso klang wie Mitte der 90er.
Ja.
Und ich total lustig finde, dass Songs auch zeitgemäß sein können, so ähnlich wie Goodbye England's Rose. Also das ist dann quasi 20 Jahre vorher schon mal erschienen und keiner hat es gemerkt. Als erstes, als zweites bin ich jetzt sehr gespannt, Huck, was du noch für Insights hast aus den 70er Jahren. Das interessiert mich natürlich. Ja. Bevor wir dann am Ende, glaube ich, noch den Hinweis geben können, dürfen müssen. Ich will schon ein bisschen so den Teaser setzen, dass Großes auf uns zukommt und auf die Hörerinnen und wir letztendlich noch gar nicht wissen,
ob überhaupt.
Die Sommerpause nutzen, um uns weiterzubilden. Tack, gerne.
Ich bin ja geplättet. Das war dein Einseif-Song, wirklich. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit Killing Me Softly.
Ja, der lief, ja.
Mega. Also das,
DJ Random. Krass.
Du hast mir hier quasi Insights, Infos geschickt für das Abschluss
Plädoyer. Oder Summer Shorty, das entscheidest du jetzt.
Genau, was ich jetzt hier noch darbieten kann. Und das sind ja schon drei Leitsordner für sich selbst. Ja. Deswegen will ich da gar nicht so drauf einsteigen, weil wir sind ja auch schon ein bisschen über der Zeit. Aber was ich total interessant fand, und das will ich jetzt auch gerade nochmal sagen hier, was macht denn die 70er so besonders? Und zwar ist es so, dass Ende der 60er noch, wie man es ja auch von den Beatles zum Beispiel kennt, die standen alle in einem Raum, haben den Song gespielt und wenn einen Fehler gemacht hat, dann ging es von vorne los. Ja? Also die haben quasi zu viert gleichzeitig alle so lange gespielt, bis sie gesagt haben, ja okay, den Take, den nehmen wir jetzt. Ja? Und das sieht man ja auch auf diversen Neuveröffentlichungen, Take 74, Take 328 und so weiter, dass das teilweise richtig lang gedauert hat, bis so ein Song mal, schneide ich raus.
Hat er nicht gemacht.
Bis so ein Song mal fertig war und das hat sich in den 70ern geändert, denn da wurde die Mehrspurtechnik eingesetzt, zwischen 16 und 24 Spur. Du musstest quasi als Band gar nicht komplett alle drei zusammen aufnehmen, sondern jeder konnte seinen Teil separat einspielen und die anderen kamen dann nach und nach hinzu. Das bringt natürlich dazu, dass du viel mehr Möglichkeiten hast. Ja, du kannst dich viel mehr damit beschäftigen. Wenn einer einen Fehler macht, macht nur der eine seinen Fehler richtig. Und du hast natürlich auch die Freiheit, noch Sachen dazu zu tun, die es früher nicht gab. Ja, kannst das noch machen und das noch machen. Du hast 24 Spuren, ja, 4 Spuren für die Musiker. Ja, was mache ich denn dann noch? Und das ist auch genau das, was hier zum Beispiel Pink Floyd oder Fleetwood Mac oder die ganzen Leute gemacht haben. Sie haben das Orchester ergänzt, sie haben Geräusche eingebaut, Herzschläge und den ganzen Schrott, den man vorher in den 60ern eben nicht gehabt hat. Ja, so diese kleinen Details, auf die ich ja so geil bin, ja. Die kamen dann in den 70ern da raus und man hat viel mehr Möglichkeiten gehabt, seine Songs quasi zu verfeinern und zu überladen, ja fast, wie es Pink Floyd auch
gemacht hat. Das ist ja mein Lieblingsbeispiel, wenn der John Bonham, von der Schlagzeuger von Led Zeppelin, der hat sich dann ins Bad gesetzt und hat sein ganzes Schlagzeug umgebaut, weil genau. Er fand es dann viel geiler, dass sie da die Mikro und alles in so einem 8 Quadratmeter voll gefliesten Bad und er quasi fast taub wurde, aber dieser Bad-Sound dann halt.
Genau, entstanden. Steht auch hier in deinem Pamphlet, das Tonstudio selbst war ein extra Instrument, ja, ein weiteres Bandmitglied, auf das du zurückgreifen konntest, wenn deine musikalischen Fähigkeiten zusammen als Band halt einfach nicht mehr ausgereicht haben und du dann irgendwie versucht hast, irgendwelche Gimmicks und sowas weiterhin mit deinen Song hier noch aufzuwerten mit irgendwelchen komischen Sachen. So, das fand ich ganz wichtig und auch interessant, ja, weil das wird ja heutzutage immer noch so gemacht. Also wahrscheinlich wird es heute nur noch so gemacht, ja, mit nur noch Gimmicks und kein Song mehr. Was noch dazu kam, ist Vinyl, ja. Die Leute, die wollten Musik hören. Das ist nicht so wie heute, wo du mal kurz die Spotify-Playlist anmachst, sondern du hast das Album gekauft auf Vinyl. Deswegen sind die Cover auch besser geworden. Du hast das in groß gehabt. Richtige Kunstwerke, ja, früher in den 60ern. Früher, genau, aufklappen mit Text und so weiter. Und hier noch ein Bild und da noch ein Bild. Und Kunstwerke als Cover und sowas, ja, wo früher nur die 4 Bandmitglieder oben drauf waren und das war's. Ja. Das hat sich in den 70ern halt komplett geändert. Deswegen, ja, man kann jetzt sagen, die 70er waren die Vorreiter für all das, was heutzutage jetzt quasi ist, mit verschiedenen Gimmicks, mit Wertlegung auf die optische Präsenz. Ja, aber wie gesagt, ja, da bin ich schon eher so beim Sascha. Die 70er gehen mir eigentlich komplett am Arsch vorbei.
Nein, aber ich glaube, wenn man die 70er, und es gibt ja diese Folge über die Geschichte des Heavy Metal auch, wenn man die 70er sich mal anschaut, ohne die 70er und ohne die Eagles und den Meatloaf und auch Pink Floyd, hätte so Bands wie Aerosmith und Bon Jovi und sowas wahrscheinlich nie gegeben, die dann ein großer Einfluss waren, während die dann aufgewachsen sind und die haben sich dann gedacht, cool, wenn der so einen geilen Sound macht aus der Gitarre, dann will ich das auch mal machen. Also die Grundsteine für die Musik, die sich weiterentwickelte und die wir ja dann auch so großartig feiern, sind da schon gelegt worden. Und ob man die Grundsteine jetzt immer so toll findet oder nicht, aber unbestritten hat es seinen Stein im Zahn der, mein Gott, Musikgeschichte.
Im Brett der Zähne.
Genau.
Aber auch vor meinem Kopf. Ich glaube generell die Musikrichtung und ich denke, das, was du beschreibst, Tag, führt ja zu vielen dann auch neuen Musikrichtungen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, es war ja auch jetzt 50 Jahre Hip-Hop, das irgendwie auch im August 73 die ersten Partys, also Turntable drehen und dieses ganze Mic-mäßige, das ist ja durch die Weiterentwicklung der Technik erst entstanden und daraus gab es dann ganz viele verschiedene neue Musikrichtungen, die sich dann entwickeln konnten.
Ja. Ist so, genau so ist es.
Aber vielen Dank, es war eine coole Reise durch ein Jahrzehnt, das ich musikalisch auch nicht unbedingt als Nummer 1
Gott sei Dank haben wir das abgehakt, da müssen wir nicht mehr drauf zurück.
Ich bin so gespannt. Ich bin sehr froh auf die 80er, die kommen demnächst.
Ich bin gespannt, in welchem Format mir das nächste Mal Hotel California über den Weg läuft.
Boah, es wird ja.
Am 2.8. direkt.
Es wird so groß, also es wird so groß einfach.
Genau. Okay, also dann vielen Dank, Sebastian, auch für deine Vorbereitung. Du hast dich ja heute absichtlich ein bisschen zurückgehalten und hast uns dann alles geschickt, was du eigentlich gesagt hättest.
Genau. Damit es auch nicht so unqualifiziert wird von uns.
Genau. Gut, so. Vielen Dank für deine Vorbereitung. Vielen Dank für meinen
Danke Traumata euch.
Und ja, ich höre jetzt erstmal Hotel California. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause. Wir wissen eigentlich nicht selber genau, wie lang die ist. Ja, also 4 Wochen auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr habt ja gesagt, ihr seid schon unterwegs. Jetzt im Juli auch. Nico, du bist ja quasi schon weg. Jetzt, wenn die Folge raus ist. Ja. Bin schon weg. Dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub, einen schönen Sommerurlaub. Auch für euch da draußen natürlich, wenn ihr schon so früh loslegt. Und dann hören wir uns vielleicht bald wieder.
Das wird so sein.
Tschüss und schönen Sommer.
Einen schönen Sommer euch alle.
Natürlich auch von mir.
Tschö.
ist.
Oh ja, alles klar, okay, warte, ich muss hier noch meine Unterlage, meine Ordner rausholen.
Ja, ich muss auch noch meinen Ordner hier. Ich habe das ja ausgedruckt. Ja,
ich hoffe, dass ihr das herzlich willkommen Seiten. Übrigens an alle, die jetzt schon einschalten vor der Vorstellung. Mhm. Wir hoffen gerade, dass es auch im Prinzip freie Rede ist, was ich dir.
Ja. Auf keinen Fall mache ich hier freie Rede.
Ich wollte es eigentlich komplett so ablesen, ja.
Genau. Wort für Wort.
Ablesen, Junge.
Gerade weil ich ja zwei Bands zugewiesen bekommen habe, die mir extrem am Herzen liegen, ja. Wo ich auch schon vorher ganz, ganz viel drüber wusste. Fällt es mir natürlich total leicht, frei zu reden heute. Ja.
So ist es. Gut. Ja. In diesem Sinne, Tag.
Gut, dann reden wir jetzt frei und legen los in 3, 2,